3. Ja, 3, 2, 1. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag. Wir haben Sonntag, den 5.2. Konrad Kebelmann, unser Host, ist seit gestern 44 Jahre alt. Auf diesem Wege herzlichen Glückwunsch.
Ei, ei, ei.
Und ich sage hallo, lieber Marcel. Wie geht es dir?
Hallo, Micha. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Coke. Ich wusste gar nicht, dass der ein Jahr jünger ist als ich. Oder sogar zwei. Dann, wenn der jetzt erst 44 ist. Ich werde ja im März 46. Kein Wunder, ne?
Uiuiuiui.
Dass der immer zu mir sagt, dass er bei uns von uns beiden das Küken ist. Aber jetzt verstehe ich, was er meint. Okay. Ja, mir geht's gut. Ich spüre meine Hände nicht ganz und meine Arme, weil ich habe eine Woche lang eine Hochebene gebaut und hatte den inneren Anspruch, das Ganze mit der Japansäge zu machen.
Wow.
Also ohne Kreissäge und ohne kreischende lauten Geräusche, damit die Nachbarn mir nicht aufs Dach steigen. Dachte mir, ach komm, ich habe hier so ein tolles Reel gesehen. Man kann es auch mit der Japansäge machen. Und ich dachte mir, ey, wenn das einer kann, dann ich. Habe ich auch geschafft, aber mir tun so die Arme weh. Ich habe dann irgendwann, ich bin ja Linkshänder, ich habe dann am dritten Tag angefangen mit rechts zu sägen, was natürlich nicht immer ganz gerade war. Musste dann mit links nochmal nachsägen und mir tun auf jeden Fall richtig die Arme weh. Aber es ist cool geworden, ist richtig. Bin gestern fertig geworden.
Ich habe das auf Instagram gesehen. Ja, das sieht richtig professionell aus. Ich habe dich ja auch sofort gefragt, ob das ein Fertigbausatz ist. Und du sagtest, nee.
Ja.
Du kannst sowas. Respekt. Wirklich Respekt. Sieht gut aus.
Ja, danke.
Also,
ja, Bestellungen per PN.
Also während du in der letzten...
Ich habe immer Zeit in den Ferien.
Okay. Sag nochmal dein Instagram-Profil. Es steht natürlich auch in den Shownotes.
Ja, ja.
Genau. Wer keinen Bock auf Trainingstipps von Marcel hat, kann jetzt Hochebenen kaufen.
Ja, sehr gut.
Du, apropos Hochebene. Ich war ja auf der Hochebene.
Ey.
Genau.
Was für ein Übergang. Erzähl.
Genau, und ich bin auch sehr, sehr überstürzt. Freitagabend noch losgefahren mit den Freunden, weil in Österreich leichtes Schneechaos war. Da kam auf einmal ein Meter Neuschnee und wir sind noch wirklich über die Pässe. Das war, aber wir haben es überlebt. Und ich habe dort Snowboardfahren praktiziert und ich kann es noch. Und es hat auch nicht zu Stürzen geführt oder irgendwelchen Verletzungen. Aber ich habe da wieder, wie schon vor Jahren, ich war jetzt 3 Jahre nicht, viele Skitouring-Menschen gesehen und habe daran gedacht, dass ja der Frodo irgendwann als Vorbereitung Skitouring machte. Jetzt meine Frage, lieber Marcel, warum ist Skitouring, außer dass es sehr cool aussieht, für Triathleten so gut eigentlich?
Puh, da machen wir jetzt aber ein weites Feld auf. es gibt mehrere Gründe, warum man das machen sollte, dürfte oder könnte. Die eine ist, wenn man jetzt Skitouring nimmt, also das ist ja dieses mit Ski hochwandern, den Berg und irgendwann einfach runterfahren. Das macht man eigentlich, wenn man zum Beispiel in der Höhe ist. Also die sind irgendwo St. Moritz oder wo auch immer, alles was über 1600 Meter ist. Und da muss man sich ja in der Höhe aufhalten und sportlich betätigen. Und man kann ja ab einer Höhe von ungefähr, ich würde mal schätzen, ab 2000 Meter, kann man seine Wettkampfgeschwindigkeit nicht mehr halten. Also deswegen schlafen die meisten in der Höhe, also auf 2500, und trainieren aber auf 1500 Meter. Also die fahren dann jeden Tag runter ins Stadion, machen dort ihre Tempoläufe oder ähnliches, weil bei 1500 Meter man noch keine Geschwindigkeitsverlust hat und gehen dann wieder hoch in die Höhe und schlafen dort. Mhm. Und weil man ja dann da oben sowieso nichts anderes machen kann, außer sich langsam zu bewegen, wäre halt Skitouring natürlich ganz sinnvoll. Ja, man ist draußen in der Luft, bewegt sich ein bisschen und das wäre das eine, wenn man das jetzt aus diesem Grund machen möchte, dann gibt es natürlich Skitouring, ist wenn man gerade eine Verletzung kuriert und sich langsam bewegen kann. Man hat kaum Belastung auf den Gelenken, weil man das ganze Gewicht ja auf den Ski verteilt. Ja, und dann zusätzlich noch durch den Stockeinsatz ja auch noch Gewicht in den Armen hat. Also da kann man schon gelenkschonend arbeiten. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, Marcel, was soll ich denn als Triathlet machen, wenn ich im Skiurlaub bin, würde ich immer sagen, Skiurlaub ist die beste Alternative, die ihr zum Triathlonsport machen könnt. Wenn, jetzt kommt das große Wenn, wenn ihr Skilanglauf macht und nicht alpin. Also zum Beispiel der klassische Stil im Skilanglauf ist fast identisch mit der Laufbewegung. Also die Muskulaturen, die dort geschult werden oder benutzt werden, sind fast identisch mit den Muskelgruppen oder Muskelbewegungen oder Muskelkoordinationen, Muskelkopplungen, die beim Laufen stattfinden. Ja? Abdruck des Fußes, Energieimpuls in die Wade, Oberschenkel, Rückenstrecker hast du beim Skilanglauf. Besser kann man es nicht üben. Ja? Es sei denn, man nimmt bei, wie wir ja festgestellt haben, an Rollerwettkämpfen teil. Mhm. Ja, so wie ihr. Aber so, wenn man den Skating-Schritt nimmt, dann hast du die Radmuskulatur. Also du kannst halt im Schnee fast identisch Triathlon trainieren, weil du den Skating-Schritt hast du Radmuskulatur, den klassischen Schritt hast du Laufmuskulatur und durch den Stockeinsatz hast du die Schwimmbewegung, ja, also den Trizeps, Schulter. Du hast alles mit dabei, nur dass du halt nicht in der spezifischen Sportart trainierst. Das ist natürlich super im Winter. Im Winter unspezifisch trainieren, damit man...
Und wenn du das noch in der Höhe machst...
Also perfekt. Ja, also wer Zeit hat und zufällig Schnee vor der Haustür, dann auf die Ski.
Gut, aber ich bin auf Snowboard und es werden wieder mehr Snowboardfahrer übrigens, merkt man auch. Also es ist ja, die 90er sind zurück, damit auch das Snowboard. Und ja, mir hat es Spaß gemacht. Es gibt auch Splitboards, mit denen könnte ich theoretisch Skitouring und Snowboardfahren verbinden. Naja, ich überlege noch. Also ich finde das irgendwie interessant, erst den Berg zu erklimmen, um dann als Belohnung runterzufahren. Hm. Ja, aber die Österreicher überlegen auch, wie sie den Skitouring-Touristen trotzdem das Geld abziehen können. Weil die finden es nicht so geil, dass man den Berg nutzt, ohne eine Skikarte zu bezahlen. Verstehe ich auch irgendwie. Es ist schon,
ja, klar.
Es ist schon ganz schön intensiv.
Irgendwas lassen sie sich immer einfallen.
Genau. Aber noch was Geiles. Ich habe dort zwei, und das finde ich verrückt, die Ösis ein bisschen durchgeknallt sind sie ja, zwei Schlitten, Naturschlittenstrecken ausgekundschaftet. Und die eine war echt, das soll die längste in Österreich sein, war crazy. Mit Tunneln und alles. Da bist du erst auf der Baude, nimmst dann noch ein paar Schnäpperchen und dann fährst du mit einem Schlitten einfach den Berg runter und du denkst so, wow, da geht's aber auch teilweise ganz schön weit in den Abgrund. Aber es scheint noch nie was passiert zu sein. Und mir ist auch nichts passiert.
Das erinnert, ich habe mal zusammen mit einem Sponsor von mir, mit Bikeline, habe ich ein Biathlon-Camp organisiert.
Okay.
Ja, also richtig mit Schießen und dann, weil Biathlon kam gerade so hoch und Bikeline hatte Kontakte zu Romy Bär und Katja Bär in Altenberg und der Papa da, Manni Bär, der hat so ein Biathlon-Camp hat er da immer gemacht. Da haben wir gesagt, komm, wir machen das mal hier für die Berliner und Dresden bist du ja irgendwie in 2,5 Stunden auf dem Berg. Also wir dahin und dann haben die da Geschichten erzählt von früher, wie sie mit Großkaliber geschossen haben und so und wir hatten ja von nichts eine Ahnung. Ja, wir waren ja irgendwie Triathleten. Und dann haben wir da Skifahren gelernt und Schießen, also mit Kleinkaliber, 50 Meter liegend schießen, auf große Scheiben übrigens, ja. Und hatten dann immer einen Betreuer, der uns die Waffe geliehen hat und kontrolliert hat, dass wir da nicht wild durch die Gegend schießen. Und wer nicht trifft, musste eine Strafrunde laufen. Aber was ich eigentlich erzählen will, ist, dass wir danach zur Feier des Tages auf der Knoblauchhütte waren. Es gibt da in Altenberg irgendwie eine Knoblauchhütte. Da gibt's alles mit Knoblauch.
Okay.
Also, es gibt den Knoblauchschnaps, das Knoblauchschnitzel, die Knoblauchkartoffeln, die Knoblauchsuppe am Anfang. Und zum Schluss gibt's noch Knoblaucheis. Und das muss man irgendwie einmal gemacht haben, wenn man da ist, und dann ist gut. Auf jeden Fall haben wir da richtig gespeist und getrunken und sind danach runter, wollten dann in unser Hotel und der Busfahrer sagte, nein, wir kommen hier nicht weiter, ist Straßensperre, weil hier ist das Dorffest. Mhm. So, und wir natürlich, hey, was ein Fest, der ist doch ein super Gaudi, da gehen wir jetzt noch rein. Auf jeden Fall sind wir rein in dieses Partyzelt.
Oh Gott, oh Gott.
Irgendwie so 15 Leute und es entstand sofort eine Schneise vor uns, weil wir einfach gestunken haben, wie verrückt. Selbst auf der Tanzfläche sind alle von uns weggegangen und wir dachten mal so, hä, haben wir so komische Klamotten an oder tanzen wir so komisch? Bis dann irgendeiner mal gesagt hat, ey, ihr wart doch auf der Knoblauchhütte, oder? Und wir, ja. Ihr stinkt jetzt schon.
Oh mein
Gott. So. Und es war nicht auszuhalten. Am nächsten Tag unsere Zimmer, die Nacht, also wenn du da geschwitzt hast nachts unter diesen ganzen Knoblauch, es war nicht feierlich. Ja, aber verlustig.
Okay.
Verlustig. Ist immer wieder eine nette Geschichte.
Pass auf.
Aber worüber wir eigentlich reden wollen.
Wir müssen einen Trainingsplan machen, genau.
Wir sind in Woche 10.
Genau.
Wir sind in Woche 10.
Und wir beginnen Montag mit Schwimmen und Wellness. Ich weiß es.
Richtig, richtig. Genau. Ja. Woche 10. Wir haben eigentlich nur noch 2 Wochen Training, also Woche 10 und 11. Und in Woche 12 haben wir ja schon die ersten 4 Ruhetage, weil ja dann schon die Tests kommen, Freitag und Sonntag. Heieiei. Jetzt geht's los hier. Ja. So, pass auf.
Okay, liebe Frühaufsteher, die letzten Wochen brechen an.
Genau. So, wir haben in dieser Woche eigentlich nur 4 Kerneinheiten. Und wir werden länger. Mhm. Also, die Kerneinheit Dienstag, Tempowechsellauf, hatten wir schon mal. Ne? Also einlaufen, 2x 1 Minute ein bisschen Warm-up oder ein bisschen zügiger Lauf mit 1 Minute Pause. Und dann kommen 5 bis 6 Mal 500 Meter bei 102-108%. Und 500 Meter bei 75-80%. Anschließend 2 Kilometer auslaufen. Hatten wir schon öfter. Ich mag den Lauf sehr. Ich baue den gerne ein, aus folgendem Grund. 500 Meter ist eine Strecke, die man relativ gut und zügig laufen kann, auch draußen auf einer geraden Strecke, weil 500 Meter, da hat man Glück, dass keine Ampel kommt und keine Straße oder ähnliches. Mhm. Und man kann den so in einen normalen Lauf einbauen. Man muss dafür nicht ins Stadion gehen. Ja, deswegen finde ich den ganz nett. Am Mittwoch haben wir Ronnestart mit 3x, 11x, 30-15 oder 30-30.
Mhm.
Ja? Dann Donnerstag würde ich einen 18-Kilometer-Lauf machen mit 15 Kilometer gesteigert und 3 Kilometer locker. Da gilt auch wieder die Regel, wer nicht auf der Mittel- und Langstrecke unterwegs ist oder keine Zeit hat oder nicht so gerne lange läuft, kann diese Blöcke auch anstatt 3 Kilometer auch nur 2 Kilometer lang machen. Und dann hat derjenige oder diejenige 12 Kilometer ganz zum Schluss. Ja, steigert also 10 Kilometer und macht 2 Kilometer locker. Das geht auch. Ne?
Mhm.
Die Steigerung, die hatten wir schon mal. Soll ich die nochmal sagen?
Ja, sag nochmal, bitte.
Also, erster Block 75-78%, dann 79-83%, dritter Block 84-88%, vierter Block 89-93%, fünfter und letzter Block bei der Steigerung 94-97% und dann 3 Kilometer oder gegebenenfalls 2 Kilometer locker auslaufen bei 79-83%.
Mhm.
Dann haben wir Freitag, haben wir wieder Ruhetag oder Wellness-Tag. Und am Samstag würde ich vorschlagen, Lisboa zu fahren. Und zwar Lisboa getwistet, also einmal die Rampe runterfahren, dann beim nächsten Mal die Rampe rauf, dann wieder runter und zum Schluss wieder rauf.
Mhm.
Die Rampen hochfahren sind übrigens nicht leichter als die Rampe runterfahren. Ja, also falls das jemand glaubt, ist es leider ein Irrglaube. Dann würde ich Sonntag mal einen Nüchternlauf einstreuen.
Ja, das heißt,
Trommelwirbel ist neu, ne?
Das heißt, Samstag nicht auf Party gehen.
Ja, naja, klar. Na klar,
wegen nüchtern. Wenig Schlaf
und ach so, ja, ja. Ach Mensch.
Ich komm von aus den Skihütten.
Ja.
Das ist die Assoziation. Recht. Sorry.
Ja, du hast vollkommen recht.
Also Nüchternlauf, Entschuldigung.
Gut. Und zwar 15 bis 18 Kilometer. Ja. Die Idee eines Nüchternlaufs, nur um nochmal da das kurz zu erklären, ist nicht, dass ihr lauft. Also ihr macht es im Laufen, weil ihr Triathleten seid und es gibt nur 3 Sportarten für euch theoretisch. Ihr könntet auch ein nüchtern Rudern machen oder ihr könntet auch nüchtern Wandern oder Skitouring machen oder so ähnlich. Ja? Es geht nur darum, dass ihr nüchtern seid. Also nüchtern nicht im Sinne von Alkohol, sondern nüchtern im Sinne von ich habe noch nichts gegessen und vor allem keine Zuckersachen. Deswegen ist die Geschwindigkeit beim Nüchternlauf völlig irrelevant. Also wirklich völlig irrelevant. Ihr könnt da mit eurer besten Freundin oder mit eurer Stiefmutter oder wem auch immer unterwegs sein. Und ob ihr da jetzt im 7-Minuten-Tempo lauft oder im 6:30er-Tempo, ist völlig egal. Wichtig dabei ist, dass ihr fast zu 100% in der Fettverbrennung seid. Das ist das Entscheidende. Und ihr seid bei 7 Minuten wahrscheinlich zu 100% in der Fettverbrennung und bei 6:30 auch noch, ja, oder bei 6 Minuten auf dem Kilometer. Das heißt, in dem Bereich könnt ihr euch problemlos bewegen. Deswegen bieten sich diese Nüchternläufe auch ganz gerne an, mal den Nachbarn rauszuklingeln und zu sagen, hey, wollen wir nicht mal eine Runde laufen gehen? Und der sagt dann, hey, du bist doch aber hier so ein Profi. Und dann sagst du, ja, aber Sonntag mache ich einen Nüchternlauf, da können wir gerne mal zusammenlaufen, da ist das Tempo egal. Ja. Da würde ich euch vorschlagen, so 15 bis 18 Kilometer.
Okay.
Wenn ihr Mittel- oder Langstreckler seid, ja. Also Nüchternläufer haben auch schon ab 10 Kilometer eine Wirkung, aber...
Da sind wir ja bei 1,5 Stunden dann, bis 2 Stunden. Ja. Okay. Und das...
Ja.
Ah, jetzt hätte ich so viele... Und dann, das hat Vorteile auch für die VO2 Max, ja?
Ja, aber da sind wir beim ganz anderen Training. Nüchternläufe und ja, also da würden wir... Also es gibt ja 2 Parameter, die dein FTP limitieren. Das eine ist VO2 Max, das andere ist Fauler Max. Fauler Max ist sozusagen deine... da müssten wir jetzt so trainieren, dass wir die Fauler Max senken. Und das macht man, indem man den Fettstoffwechsel ankurbelt. Weil der Fettstoffwechsel ist dafür entscheidend, es ist entscheidend, wie gut dich der Fettstoffwechsel im Sweetspot-Bereich noch unterstützt. Ja, das ist die eigentliche Kernaussage. Und wenn du einen sehr guten Fettstoffwechsel hast, der im Sweetspot-Bereich noch an ist und sagt, hey, Kohlenhydrate ist zwar der dominierende Stoffwechsel gerade, aber ich bleibe trotzdem an und unterstütze den, dann hast du die Chance, einen sehr hohen Sweetspot-Bereich fahren zu können oder laufen zu können. Das Problem bei dem Fettstoffwechsel ist, dass der Kohlenhydratstoffwechsel dominant auftritt. Und in dem Moment, wo der Kohlenhydratstoffwechsel ansteigt, dann hat der manchmal eine Dominanz, dass der Fettstoffwechsel sagt, okay, ich bin raus, ich höre auf. Und schaltet sich einfach aus. Und dann bist du zu 100% in der Kohlenhydratverbrennung und das hältst du natürlich nicht lange durch. Ja? Und dann verballerst du im Sweetspot-Bereich Unmengen, also wirklich Unmengen an Kohlenhydraten. Da sind wir dann bei 100, 170, 180 Gramm ja, pro Stunde. Das kannst du gar nicht aufnehmen. Und das heißt, du fährst dich innerhalb von 5 Stunden fährst du dich leer. So, und um das, weil du das ja muskulär fahren kannst, das ist ja das Problem, dass die muskulär kannst du Sweetspot-Bereich fahren, 5 Stunden. Und deswegen kriegen die meisten Leute nicht mit, dass das nicht geht. Weil der Stoffwechsel, der meldet sich ja nicht, sondern der Stoffwechsel sagt, oh, ich mach das. Ach, übrigens, jetzt mache ich nichts mehr. Ja, und dann steigst du vom Fahrrad, läufst los und denkst, du läufst gegen die Wand. So, und du denkst, hey, aber ich hatte doch gar keine Probleme beim Radfahren. Naja, weil deinen Fettstoffwechsel nicht an war. Und den müsste man dann nochmal separat trainieren. Aber das ist ein ganz anderes Training. Ich will diesen Nüchternlauf nur mal mit einstreuen, ja, um so ein bisschen diesen Trott hier auszuschalten, den wir ja in diesen 10 Wochen bisher hatten. Ja, dass man mal ein bisschen was anderes macht.
Also mich würde, wir reißen gerade eine Schallmauer, aber wir haben uns ja lange nicht gehört, das ist okay. Vielleicht könntest du mit Konrad mal so ein paar, nach diesen 12 Wochen mal so ein paar Themen durchsprechen. Also mich würde mal die verschiedenen VO2 Max Trainingsvarianten interessieren, hatten wir ja schon mal gesagt. Mich würde auch interessieren, wie Fettstoffwechsel, was man da genau macht. Ich weiß, dass das Coke und Kalle ja eigentlich permanent besprechen, aber vielleicht haben für den Hörer auch nochmal praktische Tipps. Und mich würde auch mal interessieren, jetzt beginnt es ja langsam dieses Schwimmtraining, dass er über Schwimmtraining mal redet. Weil ich glaube, das ist ganz gut. Konrad und ich hatten ja, haben eine Schwimmererfahrung. Du hast eine Erfahrung mit deinen Athleten. Vielleicht, dass wir mal da nochmal einen Sonderpodcast nach diesen 12 Wochen machen, ist, glaube ich, mal ganz gut. Aber für heute machen wir Schluss. Ja, für alle Frühaufsteher, viel Spaß in dieser Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Super, so machen wir das.
Mach's gut, lieber Marcel. Ciao.
Bis dann. Ciao.